Bis zum nächsten Mal, sagt der Pfarrer, gebe ich euch eine Hausaufgabe. Ich möchte gerne über die Lüge reden und lest doch als Vorbereitung schon mal Markus das 17. Kapitel. Nächsten Sonntag fängt er wieder an, sagt, na ihr Lieben, wer von euch hat denn seine Hausaufgaben gemacht? 3/4 aller Hände gehen hoch. So ihr Lieben, wenn ihr sie gemacht hättet, wüsstet ihr, dass Markus nur 16 Kapitel hat. Also jetzt können wir über die Lüge reden. Es ist also meistens nicht verkehrt, wenn man sich ein bisschen in der Bibel auskennt. Nicht nur für die Hausaufgaben im Gottesdienst. Ich muss nur kurz rüber, weil es mich blendet. Die Bibel ist unsere Heilige Schrift. Das Buch der Bücher. Das Wort Gottes. Aber was ist das eigentlich? Wenn wir es genau anschauen, entdecke, Rückeinwand, viele bedruckte Papierseiten. Ein sehr technisches Teil. Also was ist denn nun die Bibel? Aber ich möchte anders anfangen. Ich möchte einmal anfangen mit dem, was die Bibel nicht ist. Weil ich all das schon erlebt habe. Die Bibel ist kein Märchenbuch. Das ist wichtig. Das hat mal ein Rallye-Lehrer zu meiner Schwester in der Grundschule gesagt. Bitter. Die Bibel ist ein Geschichtenbuch, das schon. Es stehen ganz, ganz viele wunderbare, interessante, lehrreiche oder erschütternde Geschichten drin. Geschichten von Menschen wie du und ich, von Gefühlen, von Erlebnissen, von Schicksalen. Aber ein Märchenbuch ist es nicht. Weiter ist die Bibel kein Steinbruch. Auch das ist eine beliebte Nutzung. An der Stelle sehe ich die Losungen immer ein bisschen kritisch. Da wird ja für jeden Tag ein Bibelvers gezogen, aber da geht es ja nur darum, einen Vers als Zuspruch für den Tag zu nehmen. Ich empfehle immer dann auch mal die Verse davor und danach zu nehmen. Also die Losungen an sich sind noch kein Missbrauch. Aber ein Missbrauch wird es dann, wenn ich die Bibel als Steinbruch nehme, um gezielt nach Versen zu suchen, die meine Meinung untermauern. Und die finde ich. Mein Vater hat mal gesagt, mit der Bibel und Goethe kannst du jede Meinung der Welt belegen. Und das ist wichtig. Ich kann mir aus der Bibel die richtigen Sätze rauspicken und in meiner Reihenfolge zusammenstellen. Da kann ich immer belegen, was ich will. Kein Problem. Das Problem ist aber, dass das der Bibel nicht gerecht wird. Weil jeder Satz in der Bibel steht immer in einem bestimmten Zusammenhang. Der, und das ist im Hebräischen noch viel wichtiger als im Deutschen, dass der Zusammenhang den Inhalt bestimmt. Ein kleines Beispiel, den Seinen gibt der Herr im Schlaf. Das sagen wir gerne spöttisch, wenn jemand sich ausruht. Ja? Und meinen damit, naja, schlaf du ruhig, ja? Du hast gut. In Wirklichkeit steht das in einem ganz anderen Zusammenhang. Da heißt, es ist völlig umsonst, dass wir uns abrackern, wenn Gott seinen Segen nicht gibt. Sondern den Seinen gibt es daher im Schlaf. Das bedeutet also, wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wenn Gott das nicht will, dann nützt unser Anstrengen nichts. Umgekehrt, wir können total entspannt sein. Wenn Gott es will, dann wird es geschehen. Also hier merken wir auch, wenn man ein Vers aus dem Zusammenhang reißt, bekommt er unter Umständen eine vollständig andere Bedeutung. Und das Dritte ist leider auch beliebt. Die Bibel als Waffe. Nein, nicht Epheser 6, die geistliche Waffenrüstung. Da ist ja auch das Wort Gottes eines der Waffenteile. Nein, sondern die Bibel als Waffe gegen Menschen. Das ist gefährlich. Ich meine damit noch nicht mal Religionskriege, sondern indem ich mit gezielten Bibelversen, die ich mir vorher rausgesucht habe, andere Menschen torpediere. Das ist kein liebevoller Zuspruch oder eine hilfreiche Ermahnung, sondern indem ich sage, ich habe recht und du nicht, und damit du es auch genau weißt, knall ich dir gleich den richtigen Vers an den Kopf. Auch das ist Missbrauch der Bibel. Noch ein weiteres. Und das finde ich immer wieder interessant. Die ganze Bibel weist auf Jesus hin. Das ist sehr umstritten in der Theologie, aber ich bin fest überzeugt, dass es so ist. Warum? Weil es in der Bibel selber so angelegt ist. Apostelgeschichte 8, Vers 35. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das Wort der Schrift ist hier das Gottesknechtlied aus Jesaja 53, wo der leidende Gottesknecht als stellvertretendes Opfer genommen wird. Jesaja hat diesen Text in einem ganz anderen Zusammenhang geschrieben. Aber Philippus tut es, geleitet durch den Heiligen Geist, und wir tun es auch, nehmen das als Hinweis, als Prophetie auf Jesus hin. Und nicht zuletzt hat Jesus selber das getan, Lukas 24, 37, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt wurde. Das bedeutet natürlich nicht, dass die ganze Geschichte im Alten Testament auch jeweils ihren eigenen Wert und ihre eigene Bedeutung haben, dass es eigenständige Glaubenszeugnisse sind. Aber das finde ich eines der wunderbaren Dinge, dass sich Gottes Heilsgeschichte durch die ganze Bibel zieht. Dass wir die vom Anfang bis zum Ende immer wieder durchlesen. Und dass es oft im Neuen Testament ist, dass man sieht, ach ja, das wurde damals schon gesagt. Also die ganze Schrift im Alten und Neuen Testament weist auf Jesus hin. Aber woher kommt sie denn nun, diese Bibel? Laut dem Koran wurde der Mohammed vom Erzengel Gabriel diktiert, wörtlich. Das Buch Mormon wurde in einer Felsspalte gefunden. Aber die Bibel? Wo kommt die denn her? Ist das jetzt tatsächlich Gottes Wort oder ist es doch nur Menschenwort? Und es gibt zwei Extremmeinungen. Die eine, die Bibel ist reines Menschenwerk. Da haben halt Leute aufgeschrieben, was ihnen wichtig war, was ihnen sie so für religiöse Erfahrungen hatten, was sie an die Nachwelt weitergeben wollten. Oder das andere Extrem, die ganze Bibel, jeder Buchstabe wurde wörtlich von Gott diktiert, die sogenannte Verbalinspiration. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Komm und küss mich immer wieder. Ich genieße deine Liebe mehr als den besten Wein. Weithin verströmen deine kostbaren Salben herrlichen Duft. Jedermann kennt dich, alle Mädchen im Lande schwärmen für dich. Mein Liebster liegt bei mir zwischen meinen Brüsten, er duftet wie Myrrenharz. Das ist nicht das neue Lied von Helene Fischer. Das ist der Anfang vom Hohenlied. Das steht in der Bibel. Sorry. Das ist jetzt nicht erbaulich im klassischen Sinn, oder? Aber es steht in der Bibel. Die Frage ist, hat Gott das wörtlich so diktiert? Oder ist es vielleicht ein Liebeslied, was zwei total verknallte junge Menschen gedichtet haben, oder eine teilweise sehr explizit geschilderte Liebesgeschichte, ein Liebesdrama, was Poeten geschrieben haben? Da kann Rosamunde Pilcher einpacken. Ich meine, Gott hat Fantasie, das ist klar. Aber sowas wörtlich diktiert? Aber es gibt auch noch viel nüchterne Beispiele. Unser lieber Freund Paulus zum Beispiel war nicht kein Schwärmer oder für erotische Ausschweifungen bekannt, aber der schreibt zum Beispiel im zweiten Brief an Timotheus: Wenn du zu mir kommst, dann bring mir doch den Mantel, mit dem ich in Troas bei Carpus vergessen habe. Und auch die Bücher und die Pergamente. Von Gott wörtlich diktiert? Die Frage. Aber, ich will das jetzt nicht runtermachen. Auf keinen Fall. Es gibt auch Stellen in der Bibel, die sind wörtlich diktiert. Aber dann steht das auch dabei. Zum Beispiel Jeremia 36, 1 und 2, im vierten Regierungsjahr von König Joachim, dem Sohn von Jesia, sprach der Herr zu Jeremia: Nimm eine Schriftrolle und schreib alle Botschaften auf, die ich dir geben werde, über Israel, Juda und die anderen Völker, bis zum heutigen Tag. Und dann geht's los. Oder ein bisschen eindrucksvoller vielleicht, Offenbarung 1, Vers 11. Da hörte ich hinter mir eine gewaltige Stimme, durchdringend wie eine Posaune, die rief: Schreib alles auf, was du siehst, und sende das Buch an die sieben Gemeinden. Also wir haben auch Stellen in der Bibel, die wörtlich von Gott diktiert worden sind. Aber das steht dabei. Also die Bibel ist mehr als eine ganz brauchbare Zitatensammlung. Die Bibel ist Gottes Wort. Aber es ist immer wichtig, dass wir schauen, in welchem Kontext wurden denn Bibelverse, die wir kennen oder benutzen, geschrieben. Wer schreibt wozu an wen? Noch einmal die Frage, wurde die ganze Bibel von Gott wörtlich diktiert? Oder ist die Bibel reines Menschenwerk? Die Wahrheit liegt dazwischen. Wie soll das gehen? Zum Verständnis hilft uns 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 folgende. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Lass uns das einmal etwas genauer anschauen. Auch hier hilft das Griechische weiter. Ich liebe Sprachen, und auch der nicht Griechisch kann, der hört, wenn ich das Wort Theopneustos sage. Mindestens ein Wort sofort raus. Theopneustos. Welches Wort hörst du? Pneu ist das zweite Wort. Oh, das ist für Fortgeschrittene, genau. Pneuma, der Geist, der Hauch. Und das erste Wort? Theos. Theologie, die Lehre von Gott. Also, Theopneustos heißt wörtlich so etwas wie von Gott eingehaucht. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die beiden Worte Gott und Hauch oder Heiliger Geist spielen hier eine entscheidende Rolle. Ich denke da an eine andere Stelle, wo Gott etwas einhaucht und etwas Lebendiges entsteht. Weißt du, was ich meine? Wo haucht Gott etwas ein und etwas Neues, etwas Lebendiges entsteht? Bei der Schöpfung, genau. Gott formt den Menschen aus einem Erdenkloß und haucht ihm den Lebensatem ein, und es wird daraus ein lebendiges Wesen. Und ich bin der Überzeugung, dass der gleiche Vorgang auch bei der Bibel geschieht. Dass das der springende Punkt ist. Und zwar glaube ich, dass das dreimal geschieht. Einmal bei der Niederschrift. Ich glaube nicht, dass die ganze Bibel so wörtlich diktiert ist, aber ich glaube, dass bei allem, was aufgeschrieben ist, auch wenn das uns ein bisschen fern manchmal scheint, Gottes Geist dahinter steht. Abgesehen davon, dass es manchmal steht, dass der Geist auch Menschen treibt, etwas zu tun, zu sagen oder aufzuschreiben, glaube ich, dass die ganze Bibel durch den Geist Gottes inspiriert geschrieben worden ist. Wobei natürlich jeder Autor von den 66, wie wir vorhin gehört haben, seine eigene Prägung, seine eigene Sprache, seine eigene Überzeugung und, das dürfen wir nicht vergessen, seinen eigenen kulturellen Hintergrund mitgebracht hat. Das ist ja auch die Besonderheit. Die Bibel ist ja über 3-4 Jahrtausende entstanden. Und wenn du genau hinschaust, allein zwischen Abraham und Jesus ist ja kulturell ein himmelweiter Unterschied. Ja? Also auch das ist interessant. Jeder bringt sich individuell ein. Wenn wir Johannes lesen, der schreibt total anders als Lukas. Ja? Jeder Mensch bleibt Mensch beim Schreiben, aber Gottes Geist steht dahinter. Das Zweite, wo ich fest glaube, dass Gottes Geist gewirkt hat, ist bei der sogenannten Kanonbildung. Die Kanon ist das, was wir heute in der Bibel lesen. Also, wir haben heute keinen gesungen. Kanon bedeutet auch eine Sammlung. Und die ist abgeschlossen. Es käme jetzt keiner, auch ich nicht, auf die Idee zu sagen, oh, ich schreibe da mal ein neues Buch zur Bibel. Ja? Ich kann darüber schreiben, aber das, was in der Bibel steht, ist fix. Der Kanon wurde irgendwann geschlossen. Das heißt, bis dahin wurden die Schriften gesammelt. Über das Hohelied hat man lange diskutiert, über die Offenbarung hat man sehr lange diskutiert. Nehmen wir die mit auf oder nicht? Man hat sie dann mit aufgenommen. Verschiedene andere Bücher wurden bewusst nicht aufgenommen. Und ich glaube, dass auch da Gottes Geist gewirkt hat. Und denen, die das entschieden haben, die Weisheit gegeben zu sagen, die Bücher sind ein authentisches Zeugnis, da spricht wirklich Gott drauf, und die anderen Bücher, die nicht aufgenommen worden sind, sind ein bisschen arg fantastisch. Also es Geschichten gibt, wo der kleine Jesusbub aus Ton Vögel macht und in die Hände klatscht und sie fliegen weg zum Beispiel. Oder Geschichten aus dem Grab, wo genau beschrieben wird, wie das mit der Auferweckung gibt. Gibt alles, kann man sogar heute noch nachlesen, aber ist eben nicht Teil unserer Bibel und damit für uns nicht verbindlich. Weil man damals gesagt hat, das ist nicht wirklich Gottes Wort. Und ich glaube, dass auch das vom Heiligen Geist bestimmt und geleitet wurde. Und das Dritte, und das ist vielleicht das Wichtigste, ich glaube fest, dass der Heilige Geist aus geschriebenen Buchstaben, aus gehörten Wort, Gottes Wort werden lässt. Wenn man es einfach aufschlägt, es sind gedruckte Buchstaben. Ich kann mir das anschauen, ich kann es durchlesen, aber ich muss es nicht glauben. Ja? Ich kann dir von hier vorn total viel erzählen, aber das aus meinem Wort Gottes Wort, das mache nicht ich, das macht der Heilige Geist. Und das ist vielleicht der entscheidende, der springende Punkt, der Unterschied zwischen Wissen und Glauben. Ich kann Theologie studieren, ich kann die ganze Bibel von vorne bis hinten durchlesen, ich kann alles wissen, was wichtig ist über den Glauben. Und ich muss es trotzdem nicht glauben. Es gibt Menschen, die sagen, ich würde so gern glauben, ich kann es aber nicht glauben. Das, was aus Wissen Glauben schafft, aus Lesen und Hören, Gottes Wort, das ist der Heilige Geist. Und ich glaube, ich stelle mir das wirklich so vor, dass ich einen Bibeltext lese, dass ich eine Predigt höre und Gott haucht dann seinen Geist ein und dann wird da lebendiges Wort draus. Das ist für mich, das sage ich immer wieder gern, unglaublich entlastend. Weil ich kann hier vorne mich hinstellen, ich gebe natürlich mein Bestes, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass das bei dir Gottes Wort wird oder Glauben weckt. Das bitten wir den Heiligen Geist. Also von Gott eingegeben, eingehaucht, ich verstehe das als Schöpfungsakt. Und vielleicht setzt du dich beim nächsten Bibellesen oder Predigtür nochmal hin und stellst dir vor, wow, ich bin gespannt, was Gott jetzt in mir aus diesen Buchstaben oder aus diesen gehörten Wörtern wachsen lässt. Welches lebendige Wesen er daraus erschafft. Martin Luther schreibt in seiner Auslegung zum dritten Glaubensartikel, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Theopneustos, von Gott eingehaucht. Aber wozu dient denn die Bibel? Wenn man das nach der Luther-Übersetzung nimmt. Die Bibel ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das hört sich ein bisschen sehr erzieherisch an, im negativen Sinne. Aber auch hier müssen wir genau hinschauen, weil das, was Luther übersetzt, das ist meistens richtig, aber es gibt meistens nicht die Fülle dessen, was eigentlich dasteht. Was heißt denn jetzt, die Bibel ist nützlich zu Lehre? Ich möchte sagen, die Bibel ist entscheidend für mein Weltbild. Sie sagt mir, wie ich diese Welt zu sehen und zu verstehen habe. Sie ist der Rahmen, in dem ich mein Leben, meine Erfahrungen, meine Fragen und Überlegungen einordnen kann. Sie beantwortet mir die Fragen nach dem Woher und Wohin. Ja? Woher komme ich? Ich bin von Gott gewollt und geschaffen. Wohin gehe ich? Ich gehe wieder heim zum Vater. Ich gehe nach Hause. Woher kommt diese Welt? Diese Welt wurde mit Liebe von Gott geschaffen, mit unglaublicher Kreativität und Erfindungsreichtum. Und diese Welt wird vergehen und Gott wird eine neue Welt schaffen. Das ist der Rahmen. Und ich habe es schon erwähnt, was mich immer wieder fasziniert, die Personen, in denen die Bibel berichtet wird oder die selber von sich berichtet, die sind Jahrtausende alt. Also Jahrtausende schon tot oft. Und der kulturelle Rahmen ist oft ein ganz, ganz anderer. Und trotzdem, die Erfahrungen, die Gefühle, die Fragen, die Sehnsüchte sind über die Zeiten dieselbe. Und Gott ist über alle Zeiten derselbe. Das heißt, mit der Bibel habe ich einfach einen Rahmen für mein Leben. Ich schwimme da nicht in der Luft. Ich finde mich da drin wieder und ich finde Antworten auf meine wichtigsten Lebensfragen. Das nächste, nützlich zur Zurechtweisung. Auch da muss man ein paar Sätze dazu sagen, weil ansonsten ist man mal schnell wieder bei der Waffe. Ne? Ich habe recht, du nicht. Quatsch, hier hast du noch den passenden Pferd. Was heißt denn nützlich zur Zurechtweisung? Eigentlich halt Überführung. Ja? Also wenn jemand überführt wird einer Tat. Das bedeutet für mich, dass ich die Bibel, das ist für mich ein Spiegel, wo ich mein Leben drin erkenne, meine eigenen Licht- und Schattenseiten, meine Stärken und Schwächen, sodass ich mein Leben immer wieder neu an Gottes Wort ausrichten kann. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Das, denke ich, gilt für die Bibel. Und wer da aufmerksam drin liest, der wird immer wieder feststellen, das, was in der Bibel steht, was vielleicht sogar mal an jemand ganz anderen geschrieben war, ja, zum Beispiel die Paulusbriefe, sind ja nicht an die LKG Rufen geschrieben, sondern an die Gemeinde in Rom, in Ephesus und so weiter. Und trotzdem finde ich da immer wieder Stellen, wo ich sage, Mensch, der meint mich. Ich bin hier gemeint. Das heißt zur Zurechtweisung, zur Überführung, ja, die Bibel als Spiegel für mein Leben. Er ist nicht an ein Levitenlesen gedacht. Mir gefällt der Begriff. Kennt ihn überhaupt noch jemand? Wir machen die Leviten lesen. Das Buch Levitikus, das dritte Buch Mose, steckt voller Regeln. Ich will das jetzt nicht mal zur Lektüre empfehlen, aber wenn du Zeit hast und wirklich überhaupt nichts Besseres, dann fang mal an, da ein paar Regeln zu lesen. Und wenn man da anfängt, du hast es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, so 1,5, 2 Stunden wird das dauern, um jemanden die Leviten zu lesen. Dann kann ich dir nämlich genau sagen, hey, du darfst das und das nicht, du darfst das nicht und das schon. Mach das so und lass das und tu das. Also einer der Texte, die jetzt erstmal weniger inspirierend sind. Aber daher kommt es, jemand die Leviten liest. Und ich halte es für wichtig, dass dieses Zurechtweisen erstmal für mich gilt, ja? Dass ich eben nicht mit der Bibel rumlaufe und sage, ach, du hast das gemacht, guck mal, der fährt für dich, ja? Schau mal, ah, da habe ich das schon immer gemacht. Das gilt erstmal für mich, natürlich, aber das ist der zweite Schritt und der bedarf viel Weisheit und Liebe, kann ich auch hergehen und sagen, lieber Bruder, ich habe neulich den Vers gelesen und mir ist aufgefallen, 2 Frauen sind zu viel für dich. Zum Beispiel, ja, das will ich an den Haaren dabei Beispiel. Aber es kann Situationen geben, wo ich einfach merke, ich muss jetzt was sagen, ja? Nehmen wir Gateson oder Habki oder irgendwas anderes, das kann man beliebig auslegen. Aber das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt geht auf mich. Und dann kann es sein. Und dann muss ich aber vorher um viel Geist beten, um die richtigen Worte zu finden, um Gottes Beistand zu haben, wenn ich meinen Bruder, meine Schwester in Liebe ermahne. Das kann ich mir auch sehr in die Hose gehen. Nützlich zur Besserung. Das finde ich auch ein schönes Wort. Hier geht es aber auch nicht um oberlehrerhafte Verbesserung. Ja? Wehe dem Christen, der immer mit erhobenen Zeigefinger rumläuft. Das griechische Wort hier heißt eigentlich wieder aufrichten, aufhelfen, unterstützen, wieder gut machen. Ja? Also das hat eindeutig eine positive Ziellinie. Was im deutschen Wort Besserung nur bedingt zum Ausdruck. Ja, es geht um eine Wiederherstellung eines guten Zustandes. Es ist ein ermutigendes Wort. Es geht hier um eine ermutigende Kritik oder ermutigende Selbstkritik. Wenn ich Gottes Wort lese und mir der Heilige Geist hilft, dann werde ich auferbaut, dieses schöne alte Wort. Ja, dann tut mir das gut, auch wenn ich merke, wo ich auf dem falschen Weg bin. Weil Gott mich eben nicht in die Pfanne haut, sondern mir den richtigen Weg zeigen möchte. Weil in der Bibel ich merke und immer wieder lese, dass Gott mich trotzdem lieb hat. Dass er die Menschen, obwohl sie sich immer wieder von ihm abwenden, nicht fallen lässt, sondern immer wieder zu sich herzieht. Das heißt besser. Und das Letzte, nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Da steckt wirklich die Paideia, was wir heute in Pädagogik auch drin haben. Das heißt, dass ich in der Heiligen Schrift die Möglichkeit habe, mich umzugestalten, mich erziehen zu lassen. Und das bitte nicht in erster Linie von anderen Menschen, sondern durch Gottes Wort und seinen Geist. Der Bibel werden also pädagogische Qualitäten zugesprochen. Ja? Das heißt, wenn ich Gottes Wort lese, dann merke ich, welchen Weg Gott für mich hat, wie ich sein will. Und da gibt es viele, viele Stellen. Und wie Gott mich auf diesen Weg zurückbringen möchte. Erziehung in der Gerechtigkeit bedeutet also, dass ich mich von der Bibel prägen und erziehen lasse. Hin zu der Vorstellung Gottes von dieser Welt und von mir. Aber ohne die Wirkung des Heiligen Geistes ist es nicht möglich. Ja? Weil dann ist die Gefahr groß, dass ich A, nicht merke, nicht verstehe, oder B, enttäuscht bin. Wow, Gott hat doch so klar gesagt, wie es ist, warum schaffe ich das nicht? Oder es anderen Menschen um die Ohren haben. Also, ich brauche den Heiligen Geist, dass mich Gottes Wort zu seinem Ziel hin erziehen kann. Das Ziel dabei ist auch klar. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Hier ist es auch nochmal interessant, das Wort vollkommen. Und das kann sehr abschreckend sein. Wenn man das nämlich im Sinn von perfekt liest, ja? Die Bibel ist dafür da, dass der Mensch perfekt wird. Da hört es bei mir dann schon auf, weil ich weiß, das klappt nicht. Das klappt, ich kann nur für mich sprechen, bei mir nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, bei den meisten anderen Menschen klappt das auch nicht. Und dass auch Menschen, die jahrelang die Bibel lesen, trotzdem nicht perfekt sind. Auch hier ist es wieder wichtig zu gucken, was steht denn eigentlich da. Und das griechische Wort Arthios heißt nicht Vollkommenheit im Sinn der Perfektion. Auch wenn es immer wieder Christen gegeben hat in der Geschichte, die das gesagt haben. Wenn du nur richtig glaubst, oft genug die Bibel liest, dann kannst du heilig werden im Sinne von perfekt. Das ist aber nicht das, was die Bibel meint. Weil dieses Vollkommen heißt eher angemessen oder passend. Da gibt es jetzt verschiedene Deutungen. Wenn ich Arthios hier mit vollkommen übersetze, dann heißt das komplett oder fertig. Das heißt für mich, die Bibel ist eine ausreichende Anweisung für mein Leben. Ja? Ich habe in der Bibel alles, was ich zum Leben und zum Glauben brauche. Dann wäre das auf die Bibel bezogen. Und so hat auch die Evangelische Allianz formuliert. Die Bibel besteht aus dem Alten Testament und Neuen Testament, ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Ich mag an der Stelle übrigens auch Franz von Assisi, weil der hat ja versucht, sein Leben nach Gottes Wort auch zu gestalten und hat viele Follower, viele Nachfolger gefunden. Dann hat der Papst gesagt, Mensch, mach doch einen Orden draus, aber du musst dafür eine Regel schreiben. Und Franz von Assisi hat gesagt, warum soll ich denn eine Regel schreiben? Die Leute haben doch die Bibel, da steht doch drin, wie sie ihr Leben zu führen haben. In dem Punkt ein volles Vorbild. Es kann aber auch heißen, dass das Arthios, das griechische Wort, passend, angemessen heißt, das wäre dann eher die pädagogische und prägende Wirkungskraft der Bibel, von der wir gerade gesprochen haben. Die Bibel möchte also mich so formen, dass mein Leben im Glauben Gottes Willen entspricht. Beide Aspekte finde ich fast gut, die Bibelübersetzung der guten Nachricht. Die schreibt nämlich, Mit den Heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Und in dem Sinn, denke ich, ist die Bibel wirklich vollkommen, ist Richtschnur, ist Gottes Wort für mich. Was kann ich mitnehmen? Ich denke, das eine ist, die Bibel ist Gottes Wort von Menschen aufgeschrieben. Das zweite aber, Gottes Geist macht aus Menschenworten Gottes Wort. Und das dritte, nochmal zur Wiederholung, mit den Heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, Zeichen deiner Liebe.